Stimmenmänner reden, der Podcast mit Jan
und mit Rüdiger.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge des Podcasts Echte Männer reden.
Hallo.
Ja, hallo auch von Rüdiger. Rüdiger, du warst in der letzten Woche auf einer Veranstaltung. Da waren wir beide eingeladen vor ein paar Monaten. Ich musste leider absagen und du hast es auch scheinbar ohne mich ganz gut hingekriegt, denn du hast es überlebt und sitzt jetzt hier im Podcast und du hast ein Thema mitgebracht. Und als du vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, als Rüdiger das gerade erzählt hat, also ich musste jetzt nicht schlucken, aber ich glaube, dass, also ich finde dieses Thema sehr wichtig, was du mitgebracht hast. Also ich kenne es ja schon. Und ich bin sehr gespannt auf den Podcast. Erzähl doch mal, was du mitgebracht hast heute.
Genau, hallo liebe Menschen. Ja, du sagtest gerade überlebt. Ich war auf der Messe Leben und Tod in Bremen. Und der Anlass, dass ich da war, ist eigentlich ein ganz schöner, Jan, hatten wir gar nicht erzählt, sondern nämlich eine messeverantwortliche Dame hat unseren Podcast zum Thema Männer in der Krise gehört und hatte uns daraufhin angesprochen, ob wir da nicht was zu erzählen könnten auf der Messe, Messe Leben und Tod. Ja, ich war, wie gesagt, erstmal ging dir ja, glaube ich, auch so. Wir hatten im Vorfeld ja geredet, wer könnte hinfahren, etwas irritiert, dass wir da jetzt da, also Tod ist ja irgendwie die letzte Krise, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und es war total stimmig. Es war wirklich total stimmig. Wir haben uns dann auch vom SKM entschieden, mit dem Netzwerk Echte Männer reden einen Stand zu übernehmen und sind total viel angesprochen worden, weil da eben auch Thema war von den Sterbebegleitern, von den Trauerbegleitern, von den Menschen, die sich auch in der Trauerarbeit beschäftigen, dass es da total starken Klienten geschlechtsspezifische Unterschiede gibt und dass sich eigentlich sehr wenig Männer auch finden, sowohl in den Trauergruppen selber, als auch sich ehrenamtlich irgendwie zu engagieren in der Trauerarbeit. Und genau, deswegen dachte ich, Jan, wir reden heute einfach mal über das lustvolle Thema Tod, Trauer und Männlichkeit.
Ja.
Ja, ich, wie immer, ich meine, ich lache ein bisschen dabei. Ich finde, es gehört auch dazu, auch so ernste Themen, ich sag mal so mit einem gewissen, Humor stimmt ja nicht, sondern mit so einer, ja, ist halt Teil des Lebens. Ja, Gelassenheit ist das richtige Wort.
Ich glaube, die fehlt uns ziemlich oft. Also wir hatten jetzt, das fällt mir gerade auch noch dazu ein, wir hatten einen, in Mönchengladbach eine Veranstaltung, da machen wir ja mit so einem Netzwerk im Bistum Aachen einmal im Quartal so Männerabende, wo Leute aus verschiedenen Kontexten dann auch einen Zugang zu finden, also um da hinzukommen. Und da gibt es ein paar Teilnehmer, die jetzt auch schon so, wo der Lebensabend beginnt und die dann in den Runden ansprechen, ja, ich habe jetzt schon zwei Krebsdiagnosen hinter mir und allmählich beschäftige ich mich eben auch mit meinem eigenen Ableben. Manchmal ist das auch in einen katholischen Kontext gebettet, weil Männer, die so auf die 80 zugehen, sind eben auch manchmal in Gemeinden noch so sozialisiert, dass es dann auch so um christliche Inhalte geht, also konkrete. Und trotzdem, obwohl die dieses Thema mitgebracht haben, einige darauf angesprungen sind, hatte das alles etwas Lustvolles, Leichtes irgendwo.
Ja.
Und was mir aufgefallen ist, so als Berater bin ich da ja auch sehr, sehr sensibel für. Es war eine totale Entschleunigung. Also sich darauf einzulassen, ja, irgendwann ist es soweit, dann müssen wir es akzeptieren. Das hat, also manche könnten das auch interpretiert haben als bedrückte Stimmung, ne, weil es hat halt nicht jeder was gesagt. Es waren viele Leute in sich gekehrt. Und das war ein trotz dieses Themas recht lebendiger Abend, also ein sehr ehrlicher.
Ja. Ja, jetzt und
viel Nähe.
Ich finde das sehr total nachvollziehbar, weil, also machen wir uns nichts vor, der Tod ist uns allen gewiss und die Kunst, vielleicht füllen wir das noch ein bisschen mit Leben in diesem Podcast, die Kunst, ein glückliches, zufriedenes Leben zu führen, geprägt von Begegnungen und Abschieden im Leben, das ist ja das, was die Chance, die wir kriegen, unabhängig davon, was es auch für Fantasien und Thesen gibt, was davor und danach sein mag. Ne? Wir wissen es nicht, wir haben auch noch keinen fragen können. Religion kann uns da Sicherheit geben. Deswegen finde ich es auch nachvollziehbar, wenn du sagst, gerade wenn es dann so auf den, auch mit zunehmendem Alter auf den Tod zugeht, dass solche religiösen Fragen vielleicht nochmal eine Rolle spielen. Aber letztlich gehen wir den letzten Schritt alle alleine, ohne zu wissen, was kommt. Mhm. Und es ist ja einerseits total nachvollziehbar, dass wir davor Angst haben, dass wir da auch nicht gerne drüber reden, eben weil danach auch nichts kommt und die Gewissheit bleibt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr wir es schaffen, ich habe eine Großtante von mir, die ist mit über 90 verstorben und ihr Mann ist auch über 90 geworden. Also die hatten wirklich, so würden sie es auch beschreiben, Glück, so viel Zeit miteinander zu haben. Die waren, so als sie so Ende 80, 90 waren, die waren total gelassen, was das Thema anging. Und man merkte, die beiden haben total viel darüber geredet schon. Ja, gut, wir haben jetzt vielleicht noch 5, 6, wenn es gut läuft, 10 Jahre. Und dann werden wir gehen. Und die waren da immer so ganz entspannt und alle immer, ach, jetzt hör doch auf mit dem Thema, sag sowas doch nicht. Mhm. Ja, und das ist das, was uns bei dem Thema natürlich auch sehr bewegt, die Endgültigkeit. Ne? Die letzte Reise, die Frage, was bleibt, wenn wir gehen, bleibt überhaupt was? Ja,
ja, da das gibt's, ist wichtig, also
ja.
Für uns selbst.
Ja,
also es gibt ja Leute, die sagen, ich will ja noch was hinterlassen, ich will noch, weiß ich nicht, eine Statue von mir auf irgendeinem Marktplatz oder sowas.
Ja.
Was,
ja.
So, vielleicht ist das so ein Klammern im Hier und Jetzt.
Ja. Ja. Gibt so eine schöne, ich weiß nicht, wer es aus irgendeinem Interview, gibt so einen schönen Satz, was bleibt nach dem Tod? Und ärgere mich immer, dass mir das dann einfällt, ich aber nicht mehr weiß, wer es war. Was bleibt von uns? Ja, es bleiben Leute, die uns geschätzt und geliebt haben und die uns vermissen werden. Das ist das, was am Ende bleibt. Und wenn wir, ich sag mal so, ein liebevolles, beziehungsreiches, lebendiges Leben geführt haben, dann wird es vielleicht viele Menschen geben, die denken, Mensch, schade, dass der Rüdiger weg ist, war ein guter Typ, mit dem habe ich gerne meine Zeit verbracht. So, und das ist, glaube ich, das Einzige, wo wir relativ gut Einfluss drauf nehmen können, auf die Statue am Marktplatz. Nicht immer unbedingt. Ja. Ja, vielleicht, Jan, ich möchte dich gerne teilhaben lassen, ein bisschen an meiner Reise auf dieser Messe, weil ich habe es mir schon, ich sag mal so, nicht ganz leicht gemacht. Der Vortrag, den ich halten sollte, hieß Männer in Krisen und habe die ganze Zeit überlegt, wie kriege ich denn die Kurve zur Männlichkeit hin und auch zu diesem Thema Tod und Trauer. Und habe mich dann irgendwann entschieden, einen persönlichen Einstieg zu wählen. Und da möchte ich jetzt dich und euch, liebe Menschen, einmal daran teilhaben lassen. Denn als ich ein bisschen in meine Biografie geschaut habe, habe ich doch gemerkt, wie doch wirklich krass der auch irgendwie geprägt ist durch so männertypische Verhaltensweisen.
Mhm.
Ich lege einfach mal los. Ne? Was gerade gesagt, heute ist der 9. Mai. Am 4. Mai vor 7 Jahren, also vor einer Woche, vor 4 Jahren und einen Tag, bevor ich meinen Vortrag gehalten habe, ist mein eigener Vater recht unerwartet gestorben. Das war 2016 und 1978 ist wiederum sein Vater gestorben. Und da möchte ich auch mal kurz anfangen. Also ich bin von 1981, habe meinen Opa nicht mehr kennengelernt. Mein Vater war damals Mitte 30. Ich erspare euch jetzt meine Mathefähigkeiten. Also Mitte 30 war er. Und ich glaube, für meinen Vater war es ein sehr krasses Erlebnis, weil er in einem Jahr beide Elternteile verloren hat. Erst hat meine Oma hatte einen Gehirntumor diagnostiziert bekommen und 1978, kannst du dir vorstellen, war da nicht so viel Chance auf Heilung, da war die Medizin noch nicht so weit. Auf jeden Fall war klar, sie wird versterben und starb dann auch 9 Monate später, was für meinen Opa offensichtlich eine unüberwindbare Krise war. Und er hat dann keinen Umgang mit seiner Trauer gefunden und hat sich 2 Monate später das Leben genommen. Er hat sich erhängt und ja, hat einen Zettel hinterlassen, irgendwie, Luise, ich komme. Und das war dann sein Umgang damit, beziehungsweise ja kein Umgang damit. Er konnte sich halt offensichtlich ein Leben ohne seine Frau, obwohl er auch noch nicht so alt war, nicht vorstellen. Was dann dazu geführt hat bei meinem Vater, der, ich glaube, zumindest auch schon männertypisch in Krisen immer wieder dem Alkohol zugeneigt war, dass das auch, ich sag mal so, in seiner Trauerarbeit sich massiv verstärkt hat und er, ja, eigentlich so, bis ich 14, 15 war, wirklich auch viel und massiv immer wieder Alkohol konsumiert hat, wo ich jetzt zurückblickend glaube, dass das auch eine Folge war, das zumindest verstärkt hat, irgendwie auch mit Gefühlen wie Traurigkeit und diesem Verlust der Eltern umzugehen. Ja, und das ist jetzt die zweite Generation. Ich bin jetzt die dritte. Mein Vater hat dann erfreulicherweise Ende der 90er Jahre eine Therapie gemacht und es war auch sehr spannend, weil ich kann mir das nicht anders erklären. Ich meine, ich habe das, war ja da auch schon Jugendlicher, in meinem Erleben war das so, jemand hat meinem Vater erklärt, pass mal auf, Wingolf, mit dem Trinken und so, das bringt gar nichts, das hilft auch nicht, du betäubst damit deine Gefühle, hör mal auf damit, und dann hat er damit aufgehört. Also mein Vater war ein sehr schlauer Mann, auch sehr gebildet, und ja, diese Therapie, die er auch nicht so wirklich freiwillig gemacht hat, aber weil es halt auch einfach nicht mehr so wirklich weiterging an verschiedenen Stellen, hat wirklich sein Leben verbessert und natürlich auch meins in seiner Beziehung, in meiner Beziehung zu ihm als Vater, und so, dass ich sehr froh bin, dass wir da noch viele schöne Jahre miteinander hatten, die jetzt auch nicht von, ja, intimer Männerfreundschaft geprägt waren, aber wo zwei erwachsene Männer einfach auch gut im Kontakt miteinander sein konnten. Und dann ist vor 6 Jahren mein Vater, wie gesagt, unerwartet gestorben, und ich habe verschiedene intensive Gefühle gemerkt. Zum einen kam es auch unerwartet. Also mein Vater war, ich glaube, ja, 76 oder so oder 75, also auch noch nicht so alt, aber natürlich auch geprägt durch, ich sag mal so, den Alkoholkonsum und auch die Zigaretten, die dabei mit verkonsumiert wurden. Also es hat seinem Körper sicherlich nicht gut getan. Und als ich das erfahren habe, war ich überrascht. Zum einen natürlich auch diese tiefe Traurigkeit, die ich gespürt habe, weil er jetzt irgendwie weg ist. Und ich habe aber auch andere Gefühle gespürt, sowas wie Dankbarkeit. Ne? Also Dankbarkeit, dass wir so unsere Themen aus meiner Kindheit, die natürlich auch mit seinem Alkoholkonsum zu tun hatten, dass wir darüber noch sprechen konnten. Ne? Also dass nichts offen blieb, sondern dass wir eigentlich ganz viel miteinander klären konnten noch, was noch aus unserer Beziehung übrig war. Ne? Und ich erkenne in meiner eigenen Biografie da ganz viele männertypische Verhaltensweisen, bei mir selber, auch in der Trauerarbeit, auch bei meinem Vater und auch schon bei meinem Opa, der noch im Krieg war. Also wie hart wir Männer vielleicht auch so über Generationen hinweg mit diesem Gefühlsverbot und nicht fühlen zu dürfen, wirklich kämpfen und dann auch Verhaltensweisen an den Tag legen, die weder uns selber und natürlich auch, wenn man über an Suizid denkt, auch für andere ganz, ganz schlimm sind. Ne? Und ja, das war dann so mein Einstieg zu dem Thema. Für mich persönlich war das nochmal ganz interessant, mich auch zu diesem Jahrestag vom Tod meines Vaters nochmal so vertieft damit gedanklich auseinanderzusetzen, aber war natürlich auch ein sehr stimmiger Einstieg in die Messe Leben und Tod, weil natürlich die Akteure, also sind halt auch viele aus der Trauerarbeit da, die sagen, ja, diese trauernden Männer, die nicht in der Lage sind zu weinen oder sich auch nicht ihren Gefühlen zu stellen, die kämpfen damit halt auch.
Ja.
Ja.
War ja ein spannender Einstieg in einen Vortrag vor mehreren hundert Leuten.
Absolut. Das war meine Krise an dem Tag, als ich den Vortragsraum sah und sah, da standen ungefähr 300 Stühle. Ich dachte, es wird so ein Workshop mit 30. glaube ich, hat natürlich auch, dass ich da so viel von mir erstmal geteilt habe, auch dazu geführt, glaube ich, dass viele auch, wie du jetzt vielleicht auch, selber so ein Stück weit in die eigene Geschichte auch eingetaucht sind.
Und Ich habe so die Vermutung, dass gerade das Thema Traurigkeit oder Trauer, Abschied, glaube, dass jeder Mensch das schon mal erlebt hat. Und wenn wir uns darauf einlassen und das auch gemeinsam machen, dann können wir ziemlich viel Gemeinsamkeit erleben. Und ich glaube, da gibt es eine sehr große Barriere. Ich würde auch von meinen Erfahrungen ein bisschen erzählen können. Mein Vater ist auch
Ja.
verstorben vor 4 Jahren. Das hat uns auch alle sehr erschreckt. Oder wir waren sehr erschrocken darüber, weil das für uns sehr plötzlich kam. Also wir bekamen eine Nachricht mit Krankenhaus und so. Hatten gedacht, ja, er hatte schon einen ungesunden Lebensstil und da hat er jetzt mal einen Schuss vom Bug bekommen und jetzt muss er ja wirklich mal was ändern. Und dann ist er tatsächlich verstorben. So, und da irgendwie wusste ich das schon. So, es könnte auch sein, dass es schlimmer ist als nur dieser Schuss vor den Bug. Und was ich dann erlebt habe, war innerhalb der Familie, innerhalb des Freundeskreises. Also mein Vater war auch so ein sehr bekannter Mann, der auch so rege am Sozialleben teilgenommen hat. Und da fand ich das ziemlich erleichternd, so aufgefangen zu werden, viel Verständnis entgegengebracht zu bekommen. Und es war halt in Ordnung. Ne? Es hat jetzt niemand gesagt, jetzt reiß dich mal zusammen,
Ja.
sondern das war so, ja, es ist so, wir ne, alle sind da schockiert drüber. Und gemeinsam zu trauern, war für mich also diese Gemeinsamkeit war für mich ein sehr wichtiger Punkt, um da durchzugehen, um das so
Ja.
wegzupacken, zu verpacken, auch ein Verständnis dafür zu bekommen. Ich bin da nicht alleine mit, jeder hat diese tiefen Täler. Und da, glaube ich, nehmen wir uns was, wenn wir das nicht tun. Und es war vielleicht nochmal aus eigener Erfahrung das ein oder andere Mal aber auch schon eine Hürde, weil das ein Prozess ist, der wird in unserer Gesellschaft ja irgendwie auch Gott sei Dank nicht sehr oft zelebriert und auch so nicht so öffentlich gemacht. Also bei der Beerdigung meines Vaters waren mehrere hundert Leute und obwohl viele ja eine Beerdigung auch mit ganz viel Traurigkeit verbinden, ich meine, da waren auch alle traurig, ne? Und irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt habe ich auch genug geweint für heute. Jetzt gucke ich mir das mal an, was die anderen hier machen. Und es war so eine große Glocke und alle schwangen so miteinander. Und das ist für das Verständnis von Krise. Wir können es nicht ändern. Wir können das nur annehmen und gucken, uns irgendwie so da durchzumanövrieren. Damals für mich sehr, sehr erlebbar, also sehr intensiv erlebbar. Und so rückblickend darauf, auch mit dem Verständnis davon, dass Tod und Traurigkeit keinen großen Platz hat in der Gesellschaft. Ich meine, wir sind über die
Genau.
Nachrichten die ganze Zeit damit konfrontiert, dass Menschen sterben, wegen Naturkatastrophen, wegen Anschlägen, wegen Kriegen und so weiter. Und das sind so Zahlen.
Anonyme Zahlen.
Das ist so genau anonymisiert, vielleicht sogar depersonalisiert, ne, weil es da auch um eine sehr rationale technische Berichterstattung geht und den Prozess des Abschiednehmens haben wir auch irgendwie in Krankenhäuser verbannt. Also ich habe einen Freund, der ist Arzt und also der ist mittlerweile auch Musiker, aber der hat auch sein Physikum, Praktikum und viel Zeit im Krankenhaus verbracht und er hat gesagt, die meisten Leute sterben halt im Krankenhaus. Das ist kein
Ja,
Krankenhaus, das ist ein
ein
Totenhaus, so.
Sterbehaus, ja.
Sterbehaus. Weil ich glaube, auf der einen Seite hat es was damit zu tun, dass der Tod ja auch noch Geld bringt, ne? Also zum Lebensende gucken da Leute, will denen jetzt nichts Böses unterstellen, aber ich doch irgendwie schon, also das da immer noch eine Maßnahme gemacht wird und auch wenn ein todkranker Patient oder eine todkranke Patientin da liegt, dann machen die noch Physiotherapie. So, obwohl klar ist, nee, die wird jetzt palliativ behandelt und die wird bald gehen, kann man über die Krankenkasse da noch was abrechnen. Also das ist ein Grund. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ein anderer Grund ist, dass man die Leute ja vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, ob man die nicht mehr zu Hause haben möchte
Ja,
oder die
ich wollte.
Hoffnung noch so groß ist. Aber ich glaube,
Ja.
früher sind Leute zu Hause gestorben.
Genau, ich wollte nochmal auf den Punkt eingehen, was wir eigentlich uns auch nehmen, dass wir diese, ich sag mal, das war ja so in meinem Eingangsstatement so ein bisschen klar. Also, wir möchten gerne möglichst lange gesund und fit in diesem Leben, was uns gegeben ist, verweilen. Und der Tod ist einfach ein unvermeidlicher Teil davon. Und als mein Vater gestorben ist, ich fand auch, für mich war dieses Trauerjahr auch stimmig, irgendwie ein Jahr zu verbringen mit allen Familienfesten und Events, die man eigentlich familiär verbringt und dann auch zu erleben, da fehlt jetzt jemand. Für mich war es auch so ein Stück weit, ich bleibe mal in dieser Männersprache, eine Midlife-Crisis. Also ich habe mich ganz viel in diesem Jahr mit mir und meinem Leben beschäftigt, mit meiner Kindheit, an meine Kindheitserinnerungen, zu verstehen, dass meine Eltern, also dass ich jetzt keine Eltern mehr habe. Also klar, ich habe noch meine Mama, aber dieses Elternhaus, dieses Team, dieses Paar, was da zu Hause in meinem Elternhaus sitzt, wo man immer mal hingehen kann und ein Problem auch manchmal gelöst bekommt, sei es über Geld oder was auch immer, dass man mal Geld brauchte, das gab es halt nicht mehr. Es war ein Abschied von meiner Kindheit und damit natürlich auch eine Auseinandersetzung mit meiner Zukunft. So, ne? Ich war selber Mitte 30, so wie mein Vater, als er seinen Vater verloren hat, so setzt sich die Geschichte fort und habe das als heute als Riesen, auch als Riesen, Riesen vielleicht nicht, aber als Chance verstanden für mich auch zu gucken, Rüdiger, überleg dir, wie willst du die nächsten 30, 35, 40, vielleicht auch 50 Jahre gestalten? Und ich merke schon, da habe ich über grundsätzlichere Fragen als über mein Haus, mein Auto, mein Boot nachgedacht, sondern ich habe alles in Frage gestellt, alles in Frage gestellt. Und das war, glaube ich, eine Chance, eine Chance. Und das, was du sagst, ich glaube, im Leben geht es ganz viel darum, Menschen zu treffen und Menschen zu verabschieden. Und dem Menschen treffen sind wir ganz, ganz gut. Und dem Menschen verabschieden, das muss ja nicht immer der Tod sein, sondern es reicht ja auch, ne, Beziehungen, die versanden, Freundschaften, die versanden, Liebesbeziehungen, die zu Ende gehen. Das ist echt eine große Kunst, sich gut zu verabschieden. Und gerade wenn so ein Abschied endgültig ist und wo wir auch schon gesagt haben, der ist mit so vielen Gefühlen verbunden, ne? Ohnmacht, Hilflosigkeit, Verunsicherung, Einsamkeit. Wofür sind diese F Gefühle gut? Naja, irgendwie offensichtlich, ne? Da ist jemand weg, der mir vorher ganz viel gegeben hat, der mir viel Beziehung gegeben hat, wo ich mit vielen Dingen und Themen da sein konnte und der fehlt jetzt, ne? Und die Trauer und diese ganzen Gefühle geben mir Hinweis damit, dass dieses Loch, was da entsteht, muss erstmal verarbeitet werden und gefüllt werden, ne? Und wenn wir jetzt auf die Männer schauen, wo es ja immer noch, ich finde, das ändert sich auch nicht, heißt, du hast gefälligst deine Gefühle zu unterdrücken und zu kontrollieren. Und wenn du die Hilfe holst, und Hilfe holen gehört sich auch nicht für einen richtigen Mann, zeigt sich natürlich, wie schwierig das wird, ne? Und dass die Männer das dann eben unter sich ausmachen oder halt auch einfach einsam mit ihrem Kummer griesgrämig zu Hause sitzen.
Ja, also ich habe auf diese, oder auf dieser Beerdigung, von der ich gerade sprach, sehr viele versteinerte Männerminen gesehen, die sich nicht getraut haben, ist vielleicht auch, also natürlich können die weinen, wollen es dann nicht, aber so richtig ernst.
Ja, und
Ich glaube, das tut nicht gut.
ja, und die Gef ich habe mal, ich sag mal so in Anführungszeichen, ein Positivbeispiel von einem Freund von mir, der erzählte mir, ein Kollege sei gestorben und der hat ihn auch geschätzt, also es war ein freundschaftliches Verhältnis und er sagte, ja, ich konnte irgendwie nicht weinen. Ich habe das alles so zur Kenntnis genommen und bis zur Beerdigung war es dann so und als er dann auf der Beerdigung war, da war es dann, brach es dann aus ihm heraus und er weinte und weinte und weinte und konnte sich gar nicht mehr beruhigen. Und er erzählt mir diese Geschichte so ein bisschen ambivalent, so einerseits mit Erleichterung, ach, da kamen die Tränen doch noch, aber auch so ein bisschen beschämt. Und dann in dieser Öffentlichkeit so, jetzt ist er auch reflektiert und schlau genug, das zu wissen. Aber ich finde, in dieser Geschichte wird etwas deutlich. Diese Gefühle brauchen ihren Raum. Die Gefühle brauchen ihren Raum. Und je mehr wir erlernen, und liebe Männer, wir können das lernen tatsächlich, auch wenn wir es, ne, wenn wir es verlernt haben als Kinder, können wir es wieder lernen. Wir können lernen, diese Gefühle zuzulassen, wir können lernen, sie zu zeigen. Und wenn wir es nicht, und wenn wir es nicht tun, bahnen sie sich anders ihren Weg. Ne? Im besseren Fall, wie in dem Beispiel, was ich gerade erzählt habe, dann kommt es halt passend auf der Beerdigung, aber dann auch nicht mehr als bewusste Entscheidung. So, jetzt verdrücke ich hier noch ein paar Tränen auf der Beerdigung, sondern dann wirklich in einem Weinkrampf regelmäßig, wo sich das da an Bahn bricht. Aber im schlechteren Fall äußert es sich dann halt anders, ne? Dass man dann anstatt die Trauergefühle von Wut zeigt oder damit beschäftigt ist, die Gefühle wegzumachen durch Drogenkonsum oder Arbeit oder was weiß ich. Ja, aber das Problem ist immer, ich kann nicht immer nur ein Gefühl unterdrücken. Ich unterdrücke dann die ganze Bagage an Gefühlen und irgendwann bricht das System halt zusammen. Ne? Auf Kosten von meiner eigenen Glück, auf Kosten von meiner eigenen Lebensfreude oder eben halt auf Kosten anderer.
Ja, meistens beides. Ne?
Beides, ja. Ja, meistens beides. Ja.
Ich habe auch noch, wo du das gerade ansprichst, mit den, dem Unterdrücken von Gefühlen und der Wut vor allem. Ich habe das noch sehr, sehr präsent, dass ich hatte damals in dem Abschiedsprozess noch eine weitere Krise, denn ich musste meine Masterarbeit zu Ende schreiben, beziehungsweise musste ich nicht. Ich hätte mich auch dazu entscheiden können, das zu verschieben. Das hätte für mich bedeutet, dass ich noch ein paar Dinge nachholen muss in einem Studium, weil ich sehr lange studiert habe und dann noch ein paar Sachen nachholen müsste und noch ein Praktikum in einem englischsprachigen Land und so weiter. Und
das war mir alles
zu viel. Genau, das war ein riesen Rattenschwanz und habe mich dann entschieden, ich gehe jetzt einmal noch durch dieses Spießrutenlauf so, und dann habe ich auch Zeit dafür. Und habe dann häufig gemerkt, dass ich diese Traurigkeit wegorganisieren muss und habe dann tagsüber geschrieben, 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 geschlafen, am nächsten Tag gefrühstückt, wieder geschrieben. Und es gab dann so Tage, da habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr einschlafen, weil ich so überspannt, in die Zukunft blickend, völlig gestresst bin. Und da habe ich meistens gemerkt, dass es das, was es halt, woran es fehlt, war eben diese Ruhe, diese innere Einkehr, das, ich sag mal, das tiefe Tal, und das war eben meine unterdrückte Traurigkeit. Also das habe ich sehr, sehr intensiv und sehr plastisch lebendig erlebt. Das ist quasi das Gegenteil von Traurigkeit, war bei mir in diesem Fall Überspannung, Panik, Ärger. Und so wie du sagst, ne, diese feinen Empfindungen oder dieses Feingefühl für, ist es jetzt Traurigkeit, ist es vielleicht Wehmut, ist es Sehnsucht, ist es, das gibt es ja ganz viel, ne? Und auch, ne, mit Ohnmacht umzugehen. Oder vielleicht gehört dann auch mal so ein Wütendsein dazu, ne?
Ja, Scheiße, absolut.
Ist weg. Wie konntest du mir das antun?
Ja.
Dann hat das ja auch was damit zu tun. Und das gab es dann nicht mehr, ne? Also das habe ich nicht mehr gemerkt. Das war dann schon so ein Tunnel, der, wo ich dann drin steckte. Und glaube ich, bin nicht der einzige Mann auf dieser Welt, der das in einer solchen Krise gemacht oder so erlebt hat.
Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also gerade so gesagt, ja, das mit den Gefühlen können wir lernen. Ja klar, aber jetzt mal ehrlich, liebe Menschen, natürlich ist es kompliziert. Also da ist jemand verstorben, der uns wichtig war, oder da ist jemand weg, der uns wichtig war, auch wenn Liebesbeziehungen enden. Und mit dieser Vielfalt von unterschiedlichen Gefühlen, ne, die ja auch nicht alle gerichtet sind, und selbst wenn sie gerichtet sind, dann sind sie oft auf jemanden gerichtet, der nicht mehr da ist. Es ist schwierig, wie du gerade sagst, wütend sein, ja klar, wütend auf die Ungerechtigkeit der Welt, Ne? Oder auch dann, wie gesagt, noch mein Papa, warum hast du nicht gesünder gelebt oder was auch immer. Also diese Vielzahl von Gefühlen wahrzunehmen, auch in einer Zeit, wo man irgendwie denkt, es soll ja irgendwie auch ein bisschen weitergehen und ich brauche wieder Alltag, wie du das gerade gesagt hast. Ne? Ich will jetzt auch meine Arbeit weiterschreiben, weil uns das natürlich auch Halt gibt. Und diese Mischung zu finden, das ist wirklich, boah, das ist echt eine große Herausforderung. Also es ist nichts Banales. Und was aber vielleicht ein bisschen banal ist, weil es auch auf jedem Kalenderspruch steht, ist eben uns selber die Zeit zu geben. Also Zeit ist ein so entscheidender Faktor. Ich meine, wir haben so viel Zeit in Beziehungen investiert von Menschen, die uns wichtig sind. Deswegen bedrücken uns diese anonymen Zahlen, von denen du vorhin sprachst. Also jede Sekunde sterben wahrscheinlich einige Hunderte oder einige Tausend Menschen. Zu denen haben wir aber eben keine Beziehung, weil wir keine Zeit mit denen verbracht haben. Anders ist es natürlich mit den Menschen, mit denen wir viel Zeit verbringen und auch gerne Zeit verbringen, brauchen wir natürlich auch Zeit, die Erinnerungen zu verarbeiten, die Gefühle durchzuarbeiten. Und ich habe vorhin gesagt, ja, ich fand dieses Trauerjahr stimmig. Ne? Und jetzt 7 Jahre später, wenn jetzt so wie letzte Woche der Todestag da ist am 7. Mai, dieses Jahr habe ich nicht geweint, aber das war eigentlich jedes Jahr dann auch am Geburtstag meines Vaters oder dann am Todestag meines Vaters, wo es zumindest mit meiner Frau irgendwie ein Gespräch gab, die dann nicht daran gedacht hatte, musste ja auch nicht, die dann irgendwie sagte, was ist los? Und ich sagte, ja, heute hat Papa Geburtstag oder heute ist er gestorben. Und dann gibt es so ein kurzes Innehalten. Und ich glaube, wenn wir das gut schaffen, und jetzt sind 7 Jahre vergangen und ich glaube, ich habe viel darüber gesprochen und ich kann jetzt auch hier sogar halb öffentlich in unserem kleinen Podcast davon erzählen und du ja auch nach 4 Jahren, dann ist es auch okay und dann können wir auch gerne daran, also ich zumindest, ich denke jetzt gerne an meinen Vater zurück, also was ich vorhin sagte, das sind Erinnerungen eines Mannes, der mein Leben im Guten wie im Schlechten geprägt hat, der mir viel mitgegeben hat, manches auch nicht, aber der eine wichtige Rolle gespielt hat und von dem ich weiß, der Mann hat mich geliebt. So, wenn das auf seine Art mal mehr, mal weniger gezeigt hat, auch mit den Krücken der Männlichkeit, die er ja auch dann dabei hatte. Ja, aber wie gesagt, da ist inzwischen viel Dankbarkeit und ja, auch Liebe vorhanden. Und ich glaube, Zeit ist der einzige Faktor, auf den wir uns da verlassen können, wenn wir Gefühlen Raum geben, dann werden sie auch zu verpackbaren Dimensionen. Ich weiß nicht, fällt gerade kein besseres Bild ein, aber dann werden sie handelbar, einfach handelbar und lebendig.
Und ich glaube, dass wir auch uns Zeiten nehmen müssen oder gut beraten sind, wenn wir das tun, um zu gucken, was wir dann dafür brauchen, um da ja nicht rauszukommen, sondern um das zu verpacken. Also hilft es jemandem, der in einem Abschiedsprozess ist, in einem intensiven Abschiedsprozess, jetzt mal so nach 4 Tagen rauszugehen, sich mit einem Menschen draußen zu treffen, mit 2, mit 3, mit einer Gruppe, vielleicht auch mal in die Öffentlichkeit zu gehen, um dann so nach und nach am öffentlichen Leben teilzuhaben. Und ich glaube, da ist auch jeder anders. Also da muss jeder gucken, was er braucht.
Ja, es gibt kein Rezept, außer wo ich schon sagen würde, darüber im Gespräch zu bleiben. Mhm. Und also weil die anderen Menschen verstehen es ja auch nicht, ne? Also dann kriegt man irgendwie mit, ja, vor 3 Wochen ist irgendwie jemand gestorben, Beerdigung war und ich kann überhaupt nicht einordnen, ist es jetzt irgendwie soweit für die Person, die das erlebt hat, in Ordnung oder hängt die noch voll in ihrer Traurigkeit drin? Und also ich weiß auch, ich habe das auch nicht immer geschafft. Ich habe mich auch manchmal wie die Axt im Wald verhalten danach, ne? Also und war grenzüberschreitend oder habe jemanden angepumpt aus dieser Trauer heraus, weil ich da einfach in dem Moment überfordert war. Und wenn ich den Menschen dann nachher gesagt habe, ja, du, Entschuldigung, es ist irgendwie alles gerade noch ein bisschen zu viel für mich und vielleicht wäre ich besser heute zu Hause geblieben, aber ist jetzt nun mal so, wie es ist, dann haben die in der Regel, also fanden die das immer noch nicht gut, aber haben gesagt, ja, verstehe ich, nachvollziehbar, ist in Ordnung.
Mhm.
Ja. Ich weiß noch, genau, woran ich konkret denke, ich weiß noch, ich war dann, es war im Mai und war dann im August auf einem Musikfestival, auch so in der Hoffnung, ich möchte mal wieder was Schönes erleben, habe aber dann auf diesem Festival die Erfahrung gemacht, so an Tag zwei, ich bin hier vollkommen überfordert. So viele Menschen, alle sind gut drauf, sind zum Teil, wie es am Festival ist, auch betrunken, und ich habe irgendwann so ab Tag zwei gedacht, ich will einfach nur nach Hause. So, und hatte dann, habe mich da jetzt selber in so ein Dilemma manövriert, einerseits zu denken, ja gut, ist ja auch schön, jetzt wieder was zu machen, nur zu Hause sitzen und traurig sein ist es irgendwie auch nicht, aber 3 Tage Festival war einfach zu viel, ne? Und dann sich auf so einem Festival dann irgendwie seine Rückzugsorte zu finden, ist auch etwas herausfordernd.
Ja. Das hast du schön umschrieben, ja.
Ja.
Ja, ich kann mich auch daran erinnern, dass so die ersten Gehversuche am öffentlichen Leben wieder teilzuhaben, die waren, musste ich aufpassen.
Du bist halt, also ich habe halt gemerkt, wir sind halt unfrei in unseren Gedanken, ne? Du bist halt die ganze Zeit so, ja, der Elefant im Raum, ne? Ach, eigentlich habe ich ja doch ganz schön viel Spaß, obwohl ich immer noch in der Trauerarbeit stecke, ne? Und diese, solange dieser Nebensatz halt einfach da ist, ist er da, und solange bleiben es halt Gehversuche, wie du es gerade beschrieben hast, ne? Und ja.
Und ich glaube, wir müssen oder wir können, wenn wir ein Verständnis dafür haben, dass er gerade von dem Elefanten im Raum gesprochen und auch von der Axt im Wald, brauchen da manchmal auch ein Verständnis dafür, dass wir in solchen Situationen in der Überforderung auch mit ganz vielen Projektionen unterwegs sind. Also wer jetzt unsensibel ist, und also manchmal kann man nichts falsch und nicht richtig machen, ne? Das ist ja eine Krise für alle, und dann kannst du vor jemandem sitzen und verunsichert sein, ja, hör mal, du hast gerade jemanden verloren, was brauchst du denn? Und dann natürlich kann es sein, ach, danke, dass du fragst, ich weiß das gerade nicht, es kann auch sein, ja, kannst du dir doch vorstellen. Also da wird Krise dann häufig offensichtlich, ne? Und
Genau.
diese, also wo es um Projektionen geht, ich muss ja sagen, mir hat es, also da mein Vater sehr katholisch war, beziehungsweise also sehr katholisch aufgewachsen ist, habe ich in diesem Prozess verstanden, wofür das gut ist. Also ich habe mir wirklich manchmal Gedanken oder gedanklich gedacht, ja, der ist jetzt irgendwie woanders und muss sich zurechtfinden oder so mit, weiß nicht, Himmel, Universum oder so. Und hat dann irgendwann in mich hineingegrinst und gedacht, ja, eigentlich ist es ja meine Überforderung und meine Ratlosigkeit und mein alles meins, was ich da so hindenke. Und ich glaube, da sind, ich nenne das jetzt mal Projektion. Ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht einen findigen Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin gibt, die mich eines Besseren belehren kann, aber die der Umgang damit, dass es eben nicht das vom eigenen ist. Das brauchen wir manchmal auch. Also ich habe gemerkt, dass dann da eine große Ressource sein kann.
Ja.
Und auch Leute, die, ich habe auch Leute erlebt, die kurz vor dem Sterben waren und ihren Sterbeprozess eben auch erlebt haben, ne, miterlebt haben, die, für die das eben auch ein Thema gewesen ist, die dann sagten, weißt du was, ehrlich gesagt, bin ich jetzt gespannt, was da kommt. Also ich weiß, ich sterbe, ich kann nichts tun, es ist unaufhaltsam.
Ja.
Und ich, ja, muss jetzt, mir bleibt nichts anderes übrig, als mich drauf zu freuen oder gespannt zu sein, weil ich erlebe jetzt etwas vor euch allen, was ich euch leider nicht mehr mitteilen kann, aber es ist dann eine Erfahrung. Das habe ich auch schon erlebt.
Also ich, für mich ist es ist auch so eine Gelassenheit, die da mitschwingt. Andere haben das auch schon geschafft. Also alle in irgendeiner Form. Und das finde ich auch abseits von so Überlegungen, ob da irgendjemand auf einer Wolke sitzt oder auf mich runterschaut, ist es ja auch mutmachend, irgendwie zu verstehen, das ist Teil unseres Daseins. Am Ende irgendwie wieder zu gehen und wieder Teil von etwas Größerem zu werden. Ne? Und sei es einfach, das war wirklich auch spannend, vielleicht nochmal so die Kurve auch zu der Messe, was du sagtest, ne? Du kannst dich kompostieren lassen, du kannst dich, also was auch mit deinen körperlichen Überresten alles möglich ist heutzutage, über den Friedwald, über die Statue, das eigene Mausoleum, also wie, also diese, ich weiß nicht, ob das Wort richtig ist, diese Transition vom Leben zum Tod und auch diese Veränderung des Körperlichen, bleibt da irgendwas? Also das ist ja wirklich auch spannend, dass wir alle eigentlich zumindest einen Wunsch haben, irgendwie ja, da mitzumachen. Also ich glaube, jeder hat irgendwie, ohne dass er weiß, was es bringt, sagen, ich möchte mal verbrannt werden, ich möchte Seebestattung, ich möchte kompostiert werden, ich möchte im Wald aufgebahrt sein. Und das ist ja auch, glaube ich, nichts Rationales, sondern ja auch mit irgendwelchen Sehnsüchten verbunden, wo man dann irgendwie doch noch ganz gut gebettet ist, ne? Oder mit seinem Liebsten zusammen nebeneinander die Grabstätte zu teilen. Also auch da machen wir uns ja unweigerlich irgendwie Gedanken zu. Also das ist ein, ja, auch ein großer Markt dann tatsächlich. Also keiner möchte irgendwie im Wohnzimmer liegen bleiben für die nächsten Wochen und Monate, ja. Sondern dass da auch da für unsere Überreste gut gesorgt ist oder wir da gut für sorgen. Ein makabres Beispiel, Entschuldigung, ja.
Eine Frage, also da waren dann auf dieser Messe auch Anbieter von Bestattungsmöglichkeiten.
Genau, also es waren auch Bestatter da, es waren auch viele, die in diesem Palliativkontext waren, also insbesondere, das war wirklich spannend bei meinem Vortrag. Wie gesagt, da waren ja ungefähr so 300 Leute da und ich würde mal tippen, 250 Frauen und überhaupt bei der Messe größtenteils Frauen als Besucherinnen. Und wir haben viele tolle Gespräche geführt, insbesondere auch mit so Trauerbegleiterinnen, die halt so ehrenamtliche Trauergruppen haben und die sagten tatsächlich, wie viele Männer eben da, also Männer zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie gar nicht da sind. Und jetzt sind wir ja uns alle sehr sicher, sie trauern auch. Das heißt, sie sitzen dann wirklich, machen das mit sich selber aus. Und was auch eine Dame erzählte, wie sie sich freut, wenn die Männer tatsächlich dann auch einfach mal kommen und wütend sind, ne? Und sie dann auch weiß, ja gut, es geht jetzt nicht um die Trauer, aber überhaupt Gefühle zeigen. Überhaupt Gefühle zeigen. Ja. Da war ich wirklich tatsächlich auch ein bisschen erschrocken, wie viele auf mich zukamen und eine ähnliche Geschichte erzählten von Männern, die wirklich keine Gefühle zeigen. Obwohl diese Gefühle natürlich spürbar sind, also wie die Männer unter Druck stehen und man wirklich, wir und gerade auch natürlich auch die Trauerbegleiterinnen und Sterbebegleiterinnen das natürlich auch merken, dass die sind ja sehr, also sehr empathisch, muss man ja bei dieser Trauerarbeit auch, ist es ja eine wichtige Eigenschaft, spüren, wie die Männer kurz vorm emotionalen Explodieren sind, aber sich nichts anmerken lassen. Also da war ich wirklich erschrocken, wie oft und von wie vielen unterschiedlichen Gesprächspartnerinnen uns das erzählt wurde.
Ja, das dann also Respekt, dass die das machen und irgendwie einen Umgang finden müssen und ich glaube auch ein in manchen Situationen, das ist jetzt so meine Fantasie, ein Prellbock sind für diese verschrobenen Gefühle, also sich mit Vorwürfen auseinandersetzen zu müssen.
Ja.
Ich glaube, das ist im Krankenhaus, so Pflege- und Ärztepersonal, da kann es auch schon mal hoch hergehen. Da hätten sie das noch gemacht und sie sind
ach
das
so
verantwortlich.
Ja. Genau. Genau. Hochhergehen im Sinne von irgendwie irgendwelche Emotionen an irgendwen richten, um nicht sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Genau. Gut, jetzt sitzen wir hier.
Gott sei Dank sitzen wir noch hier.
Ja. Ja, bin auch ganz, ganz erfüllt von dieser Erfahrung und diesem Erlebnis. Und was mich auch angerührt hat bei dieser Messe, sind, wie viele doch sehr engagiert, also wie viele engagierte Menschen sich in dem Bewusstsein auseinanderzusetzen, dieses Thema ist eigentlich kein Randthema, sondern ein sehr zentrales unseres Lebens, ne? Und ja.
Und ich finde, das ist ein Thema, das das oder dem ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt gehört, weil es wichtig ist, auch für andere Bereiche. Also wir müssen lernen, Abschied zu nehmen oder Abschied nehmen zu können. Und das nicht nur verbunden mit dem Thema Tod, wo der Abschied endgültig ist, sondern uns auch damit abfinden, im Kleinen, wie du gerade schon angesprochen hast, wenn Beziehungen zu Ende gehen, wenn sich jemand dazu entscheidet, sich zu trennen, wenn die Kinder aus dem Haus sind, das ist ja auch ein bisschen Abschied, wenn wir weit wegziehen oder. Es hat immer etwas mit genau diesen Gefühlen zu tun und dem Umgang mal innezuhalten, vielleicht nicht einen Kasten Bier zu trinken, auch mal vielleicht, aber nicht jeden Tag.
Genau.
Und ein Verständnis für eine Art von psychologischem Beziehungsprozess oder was weiß ich zu finden, um diesen vorzubeugen. Weil diese, ich hatte ja gerade diese Projektionsgeschichte angesprochen. Ich glaube, bei Trauer und Abschied, beim Thema Tod, da ist das, da kann man das machen, da kann man in den Verstorbenen ganz viel reinprojizieren und dann hat das auch einen Sinn. Oder es hat, macht ja nichts kaputt. Wenn wir das aber in lebende Menschen machen, dann zerstören wir dann noch mehr Beziehungen. Und wenn wir es nicht akzeptieren, werden wir dann irgendwann zu Stalkern, zu Kotzbrocken und ziemlich einsam. Mhm.
Ja, absolut. Absolut. Vielleicht kann das heute, Jan, wir wollten es ja ein wenig straffen, auch schon die Einleitung zu unserem zum Schluss sein. Ich fand, das war heute ein sehr, sehr konzentrierter Blick nochmal auf die männliche Gefühlswelt anhand eines sehr alltäglichen, aber doch besonderen Phänomens, nämlich eben dem Thema Tod. Vielleicht nochmal ein Appell auch an alle Männer, die uns auch zuhören, liebe Männer, wenn wir uns verabschieden oder auch mit Tod konfrontiert sind, die intensiven Gefühle, die wir haben, die gehören dazu und sind zutiefst menschlich und nachvollziehbar und auch da wieder so ein bisschen provokativ gesagt, echte Männer reden darüber hilft, reden darüber ist, ich glaube, immer Step 2, Step 1 ist immer, sich die Zeit zu nehmen, einmal in sich hineinzufühlen und dieses Wirrwarr an vielen Gefühlen, die wir ja gerade auch schon benannt haben, ne? Da kommt ja alles zusammen, da irgendwie Wut, Traurigkeit, Angst, Einsamkeit, Ohnmacht, Hilflosigkeit, alles Wörter, die wir Menschen gefunden haben, um unsere Befindlichkeit zu beschreiben, die aber ja auch nicht greifbar messbar sind. Aber gerade wenn es um Abschied geht, einfach sehr intensiv uns Menschen auch verbindet. Ich glaube, auf der ganzen Welt haben wir den Versuch gestartet, Wörter dafür zu finden, wie wir uns fühlen, ohne dass wir das erspüren, wirklich messen können. Ja, aber wie gesagt, darüber zu reden, ist der erste wichtige Schritt. Sucht euch einen Freund, eine Partnerin, um da intensiv einzutauchen. Denn es gibt viel zu gewinnen. Denn schließlich sind Gefühle Ausdruck von Lebendigkeit und da ist das, wo das Leben stattfindet, da, wo wir Dinge miteinander fühlen und miteinander teilen.
Und wenn ihr das macht, es miteinander teilt, bevor ihr das macht, vielleicht ein kurzer Gedanke, das wird jeder verstehen. Jeder
Ja.
Mensch, der mir erzählt, ich habe jemanden verloren, ich habe eine Beziehung beendet, jemand hat eine Beziehung zu mir beendet oder ich habe mit dem Thema Abschied zu tun, das kann jeder nachvollziehen. Wenn er sagt, er kann das nicht nachvollziehen, hat derjenige keine Lust drauf.
Und weiterhin, wie gesagt, wir haben heute auch ein Thema angesprochen. Da müssen wir vielleicht auch nochmal, Jan, eine vertiefende Folge zu machen, nämlich auch das Thema Suizid. Kenne ich aus meiner eigenen Biografie, haben wir jetzt nicht so vertiefend angesprochen, aber auch da, liebe Menschen, wenn ihr den Eindruck habt, es geht nicht weiter, ihr vielleicht wirklich auch Gedanken habt, dass das Leben leichter wäre, wenn ihr es beenden würdet, sucht euch bitte Hilfe, Gesprächspartner, wendet euch an das Netzwerk Echte Männer reden, da gibt es auch eine Online-Beratung. Meistens ist es nicht so düster, wie es, wenn wir alleine mit unseren Gedanken und Gefühlen gefangen sind. Meistens ist es nicht so düster, wie es scheint, sondern im Gespräch findet man dann doch noch oft Dinge im Leben, die lebenswert sind. Von daher, auch da seid ihr nicht alleine, sondern sucht euch da Hilfe, holt euch Hilfe. Ihr habt es verdient, seid damit nicht alleine. Ja, ich merke mich richtig angerührt, wenn ich davon rede, deswegen stockt mir auch so ein bisschen die Stimme. Gut. Jan, dann habe ich noch, mache ich vielleicht einen Cut, denn ich habe noch einen Wunsch in eigener Sache. Wir nehmen jetzt gerade im Mai 23, haben wir ein Projekt gestartet oder uns für ein Projekt beworben bei der 8-5-Lotterie. Wenn ihr das eingibt, 8, also AID 5, 8-5, findet ihr eine Online-Lotterie, wo ihr bis zu 5.000 € gewinnen könnt. Ich will aber hier gar keine Lotteriewerbung machen, sondern wenn ihr an dieser Lotterie teilnehmt, bekommt ihr für jedes gekaufte Los eine Stimme. Und diese Stimme könnt ihr Projekten widmen, unter anderem auch dem Projekt Männer aus der Krise chatten. Wir haben eine Online-Beratung, die hatte ich gerade auch erwähnt, die wird durch Ehrenamtliche geleitet und durch uns organisiert. Also wir haben unheimlich viele Anfragen, erfreulicherweise kommen aber leider nicht so wirklich immer den Anfragen nach, und Schuld daran ist wie so oft auch der schnöde Mammon und dass wir nicht so gut finanziert sind. Also was ich damit sagen will, registriert euch bei 8-5, kauft fleißig Lose, ein Los kostet 5 €, gewinnt hoffentlich bis zu 5.000 € und die Stimmen, die ihr dort durch euren Loskauf erwerbt, dann bitte an Männer aus der Krise chatten, votet für uns. Wir sind im Moment im oberen Mittelfeld und die meisten Projekte, die meisten Stimmen haben, kriegen quasi dann auch einen Förderungsvorteil. Das heißt, steigt halt die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Zuschlag kriegen und für die nächsten 1,5 Jahre unsere Beratung weiter ausbauen können.
Das ist eine gute Idee.
Das heißt, ich habe das jetzt unvorbereitet so gut erklärt, dass du verstanden hast, Jan, was du gleich tun musst, wenn dieser Podcast endet.
Ja, ich habe es verstanden. Ich muss mich bei 8-5 registrieren und dann wird es da wahrscheinlich auch so
Ja.
eine FAQ-Geschichte geben, wo man nochmal nachlesen kann.
Ja, genau. Genau. Ich sage mal so, für den findigen Internetnutzer, der diesen Podcast im Internet findet, der schafft es auch, ein Los zu kaufen. Gut. Liebe Menschen, dann gehen wir mal in die Abmoderation, ne?
Machen wir,
Ja.
ihr
Ah, stopp!
Lieben.
Genau, bevor. Ja, genau. Also nächstes Mal werden wir wieder einen Gast haben. Das war jetzt die Mai-Folge. Wer aufpasst, wir sind ganz beharrlich dabei, eine Folge pro Monat aufzunehmen. Und Ende Juni werden wir einen Gast haben. Ich bin mal ganz mutig und nenne schon den Namen, nämlich einen Buchautor, der sich insbesondere mit dem Thema Vaterschaft beschäftigt hat und auch journalistisch unter anderem für die Zeit tätig ist. Tillmann Prüfer wird beim nächsten Mal unser Gast sein. Ja, aber was er sonst so alles macht, das erzählt er euch dann in circa 4 Wochen selber.
Ich freue mich drauf. Das war der Podcast Echte Männer reden mit Rüdiger und mit Jan. Freut euch auf die nächste Folge. Wir fahren den Jingle hoch.
Hervorragend.
Sind raus. Ja. Bis zum nächsten Mal.
Dass ja unsere Zuhörer gar nicht wissen, dass wir heute morgens aufgenommen haben. Um 10 Uhr ist ja eher unüblich. Und jetzt hier mit Kaffee anstatt Bier. Aber ist eigentlich für so eine Morgeneinheit.